¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Un, dos, tres.
Aquí viene el sol. Hier kommt die Sonne. Selbst unsere schattige Sprecherkabine quillt über vor frühlingsfrischen Glückshormonen.
Hallo,
hola,
hola,
herzlich willkommen.
Bienvenidos.
Hallo.
Bienvenidos zum 153. Onda-Info.
Doch keine Angst. Auch wenn wir die Sonnenseiten der Weltklimakatastrophe hedonistisch ausgekostet haben, haben wir wieder ein randvolles Programm gezaubert. An spannenden Nachrichten war auch kein Mangel.
Wer hat uns beraten? Sozialdemokraten, könnte es bald in Bolivien heißen. Dort forciert die Friedrich-Ebert-Stiftung die Neugründung einer sozialdemokratischen Partei. Statt am Hindukutsch scheint die deutsche Sozialpakt-Idee nun an den Anden verteidigt zu werden.
Schweizerische Soli-Arbeit scheint dagegen nicht mehr gefragt zu sein. In El Salvador sitzt Ramón El Suizo in Abschiebehaft. Soziale Organisationen protestieren, denn seit über 20 Jahren hat der Eidgenosse in salvadorianischen Gemeinden wichtige Basisarbeit geleistet.
Zu Besuch in Berlin war diese Woche Violeta Delgado aus Nicaragua. Anlässlich des Internationalen Frauentags traf sich die Frauenrechtlerin mit der ONDA-Redaktion, um über die Folgen des umstrittenen neuen Abtreibungsgesetzes zu reden.
In Mexiko hat die Regierung eine Art Gebrauchsanweisung für das illegale Überqueren der US-Grenze veröffentlicht. Wir haben diesen abstrusen Reiseführer für Arbeitsmigranten in einer Collage zerpflückt. Und wir stellen den wohl abgeschmacktesten Erlebnispark der Welt vor. Denn im mexikanischen Hidalgo kann man seit kurzem die illegale Einreise in die USA nachspielen.
Und zu guter Letzt hören wir rein in die Latinale. Dieses Poesiefestival versammelte Ende 2006 viele junge Dichter aus Lateinamerika in Berlin, wo sie erstmalig ihre Werke vorstellten.
Mit der Latinale starten wir eine Reihe von Beiträgen, die gemeinsam von Studenten und Studentinnen des Lateinamerika-Instituts der Freien Universität Berlin und Radio ONDA produziert wurden. Vielen Dank an dieser Stelle für eure engagierte Mitarbeit. Hoffen wir, dass das erst der Anfang war.
Pionierinnen der lateinamerikanischen Musikszene. Das ist das musikalische Thema dieses ONDA-Info. Wir stellen euch drei Bands vor, nämlich die She Devils aus Argentinien, Dominatrix aus Brasilien und Las Ultrasonicas aus Mexiko.
Und jetzt endlich los, aquí viene el nuevo Onda Info.
Am 7. März 2007 wurde in El Salvador der Schweizer René Fasnacht von der Policía Nacional Civil festgenommen und an die Grenztruppen überstellt. Er befindet sich seitdem in den Händen der Ausländerbehörde, die nun über seine drohende Abschiebung zu entscheiden hat. Die Festnahme geschah in der Nähe des Krankenhauses von Sacamil, als sich Fasnacht wegen einer Behandlung in das örtliche Gesundheitszentrum begeben hatte. René Fasnacht, besser bekannt als Ramón El Suizo, kam vor 26 Jahren nach El Salvador, um den Menschen zu helfen, die vor den Bombardierungen geflohen waren. Seitdem arbeitet er mit vielen Gemeinden und NGOs hauptsächlich im Norden El Salvadors zusammen. Vor allem engagiert sich Ramón für die Aufarbeitung der Massaker und Menschenrechtsverbrechen, die vor und während des Bürgerkrieges von 1980 bis 1991 begangen wurden. Durch diese Arbeit war er in El Salvador außerordentlich beliebt. In einer Erklärung des Basiskomitees der FMLN wird Ramón als Bruder, Ikone und Adoptivsohn El Salvadors bezeichnet und dazu aufgerufen, eine Protestnote an die Innenministerin Silvia Aguilar zu schicken, um seine Ausweisung zu verhindern. Denn sein weiteres Schicksal ist unklar. Die Polizei verweigert jegliche Stellungnahme mit dem Hinweis, dass der Fall bereits in den Händen der Ausländerbehörde sei.
Wiedersehen mit alten Bekannten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will in Bolivien eine Partei gründen. Deutsche Sozialdemokraten sind aktiv in den Anden. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung will in Bolivien eine neue Partei ins Leben rufen. Das berichtete die Internetzeitschrift germanforeignpolicy.com unter Berufung auf bolivianische Pressemeldungen. Der Leiter der Stiftungsfiliale in La Paz sei beauftragt, eine sozialdemokratische Partei mit neuem Namen zu gründen. Hintergrund für die Einmischung in die bolivianische Politik sei die wachsende Unzufriedenheit mit der Verstaatlichungspolitik der Linksregierung von Evo Morales. Nach Einschätzung von German Foreign Policy soll die neue Partei der Anziehungskraft von Evo Morales Partei Bewegung zum Sozialismus etwas entgegensetzen und eine moderate Alternative darstellen. Sie solle die Verstaatlichungspolitik stoppen und die Forderungen der unzufriedenen Bevölkerung mäßigen. Ziel sei dabei auch, die hochpolitisierte Zivilgesellschaft und die soziale Protestbewegung zu integrieren. Für diese Aufgabe seien die anderen Parteien entweder zu rechts oder zu liberal, so der Bericht. Die Parteigründung könnte ein überraschendes Wiedersehen mit alten Bekannten werden. Als Führungspersonal seien Angehörige der entmachteten und unpopulären Elite im Gespräch, deren Zuverlässigkeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung offenbar nicht in Zweifel gezogen wird. Dazu gehörten Mitglieder der früheren sozialdemokratischen Partei MIR, aber auch Abtrünnige aus dem Lager von Präsident Morales, die bei der Postenvergabe übergangen wurden.
Die She-Devils sind die wohl bekanntesten Repräsentantinnen von Queerpunk in Argentinien. Die Band gründete sich 1995 in Buenos Aires und besteht heute aus Patricia, Bass und Gesang, Pilar, Gitarre und Background Vocals, sowie Ines am Schlagzeug. Auch politisch sind die She-Devils seit Jahren engagiert. Sie sind Mitorganisatorinnen des Belladonna Festivals in Buenos Aires und kämpfen für die Legalisierung von Abtreibung in Lateinamerika. Ihr hört jetzt Runaway, erschienen auf dem Split-Album mit den Brain Nerds aus dem Jahre 2004.
Die mexikanische Regierung sorgt sich um das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger. Das zeigt ein vom mexikanischen Außenministerium veröffentlichter Ratgeber, in dem Tipps und Hilfestellungen zur illegalen Grenzüberquerung gegeben werden. Die Broschüre empfiehlt zunächst, von dem gefährlichen Unterfangen abzulassen. Wer dennoch beschließe, die Grenze ohne Visum zu überqueren, solle sich besser an die Ratschläge der mexikanischen Regierung halten.
Cruzar por el río puede ser muy peligroso, sobre todo si cruzas de noche. La ropa gruesa aumenta tu peso al mojarse y esto dificulta nadar o flotar.
Der Guía para el Migrante Mexicano ist eine Art Gebrauchsanweisung zur illegalen Einwanderung. Er warnt zum Beispiel davor, Flüsse zu durchqueren. Denn viele Grenzgänger verunglücken, weil sie die Strömungen des Flusses unterschätzen. Im Comic-Stil mit bunten Bildern empfiehlt der Ratgeber:
Einen Fluss zu durchqueren kann sehr gefährlich sein, vor allem Nacht. Dicke Kleidung nimmt an Gewicht zu, wenn sie nass wird, und dies erschwert das Schwimmen.
Statt ertrinken lieber im Hitzedelirium verdursten? Dann sollte der vorausschauende Grenzüberquerer den Weg durch die Wüste wählen.
Wenn du durch die Wüste gehst, versuche die Tageszeit zu nutzen, an denen die Hitze nicht so stark ist.
Neben Orientierungsverlust ist Dehydrierung eine große Gefahr.
Salzwasser hilft, deinen Elektrolythaushalt zu regulieren. Auch wenn du mehr Durst fühlst, wenn du Salzwasser trinkst, ist die Gefahr zu dehydrieren wesentlich geringer.
Wer sich die Grenzüberquerung nicht alleine zutraut, kann sich in die Hände eines Schleusers begeben. Coyote, Pollero oder Patero heißen sie. Doch auch vor den Schleusern wird der unbedarfte Auswanderer gewarnt.
Sie können dein Leben in Gefahr bringen, indem sie dich durch Flüsse, Kanäle, Wüstengebiete, über Eisenbahngleise oder schnelle Straßen führen. Dies hat schon den Tod von Hunderten von Personen verursacht.
Der Migrationsführer übt sich auch als Knigge für den richtigen Umgang mit Polizisten.
Wirf keine Steine oder Gegenstände auf Polizeibeamte oder ihr Auto, da dies als Provokation gedeutet wird.
Lauter nützliche Hinweise, die auch Anfänger sicher über die Grenze bringen. Migration für Dummies also? Nicht ganz, es gibt auch Informationen, die im Notfall wirklich helfen können. Zum Beispiel, wenn es um die Telefonnummern der Konsulate geht. Oder um die Rechte, die alle Menschen haben, auch illegale Einwanderer auf US-amerikanischem Boden. Oft sind die Migranten nämlich der Willkür der Einwanderungsbehörden schutzlos ausgeliefert. Das Recht auf Nahrung und Wasser, auf ärztliche Betreuung und vor allem auf eine respektvolle Behandlung dürfte jedoch keinem verweigert werden. Warum der mexikanischen Regierung so viel am Wohl der Auswanderer liegt, zeigt ein Blick auf die Zahlen der wirtschaftlichen Rücküberweisungen, der sogenannten Remesas. Ganze Regierungsbezirke werden von dem Geld der in den USA lebenden Mexikaner finanziert. Und auch in den USA würde ein Fehlen der mexikanischen und mittelamerikanischen Arbeitskräfte die US-amerikanische Wirtschaft teilweise lahmlegen. Hier sind Ernte- und Saisonarbeiter genauso unabdingbar wie dauerhaft in den USA lebende Wahl-US-Bürger, die im Servicebereich arbeiten. Dennoch geht ein Aufschrei durch Kalifornien und den Südwesten der USA. Einige US-Bürger und die Antimigrationsbewegung sehen ihr Land von einer Hispano-Invasion bedroht. Den Migrationsratgeber betrachten sie als glatte Kriegserklärung. Und an Paranoia und Angst vor dem angeblich so anderen fehlt es erst recht nicht. In jedem mexikanischen Tomatenpflücker stecke eben doch ein potenzieller Selbstmordattentäter. Wie es sich anfühlt, die in unzähligen Liedern besungene Linie zu überqueren, will ein Freizeitpark im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo auf seine Art vermitteln.
Geile Noche. Es wird Nacht und der Spaziergang beginnt. Von Anfang an hörst du Stimmen. Beeil dich, mach verdammt nochmal die Lichter an. Und du beginnst dich zu fragen, ob das Spiel ernst ist. Der Weg führt dich durch mysteriöse Orte, die Geschichten erzählen. Felsen, die aus der Entfernung wie Figuren aussehen. Wenn du tief in diesen magischen Orten eingetaucht bist, erscheint ein Licht, drohend und entmutigend. Es zeigt dir, dass die Migra, die Grenzpolizei, nahe ist und deine Träume gerade den Bach hinuntergehen.
Eine Migrationssimulation, die am Mystischen kratzt. So versucht die Internetseite von dem Tourismusveranstalter Eco Albert, die Neugierde auf das Freizeitabenteuer Caminata Nocturna, Nachtspaziergang, zu wecken. Die Besucher sollen sensibilisiert werden für das, was mexikanische Einwanderer auf dem Weg zum amerikanischen Traum durchmachen müssen. Für 4 Stunden Abenteuerspaß muss der Freizeittourist knappe 14 Euro berappen. Die reale Grenzüberschreitung kostet den Einwanderer hingegen, wenn nicht Kopf und Kragen, doch zumindest Haus und Hof. Um Coyotes und Polleros zu bezahlen, müssen viele den Familienbesitz verpfänden. Auf den Abenteurer warten am Ende Softdrinks, Hamburger und die Rückkehr in ein relativ sicheres, gepolstertes Leben. Abenteuerurlaub im Elend der anderen und ein Regierungscomic als Wegweiser in die Ungewissheit? Welche Inszenierungen wird es beim Migrationsspektakel noch geben? Wo liegen die Grenzen der Absurditäten?
It is no more right for men to govern women than it was for one man to govern other men.
Dominatrix aus Sao Paulo gibt es seit 1996. Mit Elisa, Gitarre und Vocals, Deborah am Schlagzeug, Flavia an der Gitarre und Mayra am Bass. Inspiriert durch die US-amerikanische Riot-Girl-Bewegung, waren sie die erste und bis heute bedeutendste Frauenband in Brasilien. Dominatrix erscheint seit 1998 auf dem Label Chlorine Records, das eigens von Sängerin Elisa gegründet wurde. Ihr hört nun My New Gun aus dem Jahre 2003.
Am 26. Oktober vergangenen Jahres verabschiedete die Nationalversammlung Nicaraguas ein umstrittenes Gesetz. Es verbietet Frauen in Nicaragua nun auch die sogenannte therapeutische Abtreibung. Soll heißen, selbst wenn Gesundheit und Leben einer schwangeren Frau in Gefahr sind, darf sie nicht abtreiben. Damit ist in Nicaragua auch die letzte Möglichkeit für eine legale Abtreibung beseitigt worden. In Nicaragua sind damit alle Formen von Abtreibung, egal ob zum Beispiel aufgrund einer sozialen Notlage oder weil die Schwangerschaft das Resultat einer Vergewaltigung ist, verboten.
Muchachos, muchachas, juventud, divino tesoro,
Die rigide Gesetzesnovelle zum Verbot der therapeutischen Abtreibung stammt ausgerechnet von der Partei Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Dabei gelten die FSLN und ihr ewig wiederkehrender Präsidentschaftskandidat Daniel Ortega vielen Menschen immer noch als linke Hoffnungsträger. Doch beim Thema Abtreibung konnte man diese Hoffnung seit geraumer Zeit begraben. Schon während der Wahlkampagne setzte die FSLN das rigide Abtreibungsverbot auf die Tagesordnung. Das erzählt Violeta Delgado, Mitglied des Movimiento Autónoma de Mujeres, der autonomen Frauenbewegung Nicaraguas. Violeta Delgado ist derzeit in Deutschland unterwegs, um über das neue Abtreibungsverbot zu berichten.
El Frente Sandinista hizo pública su adhesión a la vida.
Die Frente Sandinista ist öffentlich für das Leben eingetreten und verweigert dabei gerade den Frauen das Recht auf ihr Leben und verurteilt sie zum Tode. Zudem ist die Frente in der Wahlkampagne für die konservativsten und fundamentalistischsten christlichen Grundsätze eingetreten. Das ist vom hohen katholischen Klerus natürlich mit Freude aufgenommen worden. Der hat die Kanzel benutzt, um massiv den Präsidentschaftskandidaten der Frente Sandinista zu unterstützen.
Die Unterstützung durch die katholische Kirche war von Erfolg gekrönt. Im November 2006 gewann Daniel Ortega erneut die Präsidentschaftswahlen. Der eigenen Parteibasis verkaufte man das Abtreibungsgesetz als vorübergehende und strategische Maßnahme, um an die Macht zurückzugelangen. Doch von einer vorübergehenden Maßnahme spricht heute niemand mehr. Im Gegenteil. Rosario Murillo, religiös eifernde Ehefrau von Daniel Ortega, pfiff die neue FSLN-Gesundheitsministerin umgehend zurück, als diese sich kritisch zum Abtreibungsverbot äußerte. Doch was sind die eigentlichen Gründe für die Verabschiedung des Gesetzes mit Hilfe der FSLN-Abgeordneten? Schließlich hatte die Frente noch zur Hochzeit der sandinistischen Revolution Abtreibung allgemein legalisiert. Violeta Delgado.
Um diese Entscheidung der Frente Sandinista zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass es innerhalb der Frente massive Rückschritte in der internen Demokratie gab. Die Frente ist eine Partei, in der sich die Möglichkeiten, demokratische Entscheidungen zu treffen, stark reduziert haben. Das hat mit der antidemokratischen Entwicklung vieler ihrer Führer zu tun. Und viele von ihnen, darunter auch Daniel Ortega, leben auf einmal ihren neuen religiösen Glauben aus.
Es dauerte nicht lange, da hatte diese neue Religiosität und Ortegas Wille zur Macht der ersten Frau das Leben gekostet. Kaum war das Gesetz verabschiedet, starb am 4. November 2006 die 19-jährige Yasmina Bojorge an den Folgen einer komplizierten Schwangerschaft. Trotz eindringlicher Bitten hatten sich die zuständigen Ärzte geweigert, Yasmina Bojorge zu behandeln. Denn den Ärzten, die eine therapeutische Abtreibung vornehmen, droht ebenso wie den betroffenen Frauen zwischen 4 und 8 Jahren Haft. Mittlerweile ist mindestens eine zweite Frau aufgrund des Abtreibungsverbots gestorben. Und es ist absehbar, dass das neue Gesetz weitere Todesopfer fordern wird. Vor allem unter den ärmsten Frauen Nicaraguas.
Mit absoluter Sicherheit hat diese Entscheidung einen Widerhall in der Frage der sozialen Klasse. Frauen mit finanziellen Mitteln werden ihr Leben in Privatkliniken oder im Ausland retten können. Aber wer solchen Entscheidungen total ausgeliefert ist, das sind die Frauen, die in Nicaragua in Armut oder in extremer Armut leben.
In Nicaragua lebt die Hälfte der Bevölkerung von weniger als einem Dollar am Tag. Oft haben diese Menschen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Gerade mal 25% der Landbewohner, so sagen Statistiken, kommen an Verhütungsmittel überhaupt heran. Und Verhütungsmittel werden, genauso wie Kondome und die Pille danach, von der katholischen Kirche vehement verdammt. Doch vielleicht gibt es auch kleine, hoffnungsvolle Zeichen.
Zum ersten Mal haben sich die Verbände der Gynäkologen und der Ärzte offen für das Leben der Frauen ausgesprochen und verlangt, dass die therapeutische Abtreibung wieder legalisiert wird. Das ist ein gigantischer Wandel in einer Gesellschaft, in der die Doppelmoral tief verwurzelt ist und in der jahrzehntelang zu diesem Thema geschwiegen wurde.
Ob sich diese hoffnungsvollen Stimmen auf lange Sicht durchsetzen, bleibt abzuwarten. Derzeit bereiten Frauengruppen und die Familien der beiden ersten Todesopfer des neuen Gesetzes Klagen vor dem Interamerikanischen Gerichtshof vor. Doch wenn überhaupt, wird die Rücknahme des Gesetzes nicht umsonst zu haben sein. So wird im Zuge einer allgemeinen Strafrechtsreform derzeit in Nicaragua auch über eine Änderung der Gesetzgebung zur Homosexualität diskutiert. Homosexualität steht seit Anfang der 90er Jahre und damals noch gegen den Willen der FSLN unter Strafe. Doch die FSLN von heute hat schon viele ihrer Überzeugungen über Bord geworfen. Und so wird eine Rücknahme des Abtreibungsverbots, wenn überhaupt, dann wohl nur durch willfährige Zugeständnisse an die katholische Kirche in anderen Fragen stattfinden.
Wenn das Gesetz zurückgenommen wird, dann nur in Verhandlungen. Man erlaubt die Abtreibung wieder, aber liefert der Kirche das öffentliche Erziehungswesen aus oder man fährt damit fort, die Homosexuellen zu bestrafen. Ich gebe dir etwas, aber im Gegenzug dafür ziehe ich die Schrauben an anderer Stelle an.
Las Ultrasonicas sind eine Garage-Rock-Punk-Formation aus Mexiko-Stadt. Jenny Bombo und Terry Fafisa gründeten die Band 1996, in der nach mehreren Wechseln heute Ali Guagua, Jenny Bombo und Roxy Glam spielen. Vier Alben haben Las Ultrasonicas bis heute herausgebracht, sowie verschiedene Split-CDs. Ihr hört Monstro Verde aus dem Jahr 2001.
Kennt sie, die jungen Lyriker aus Lateinamerika. Ein Forum für sie ist die Latinale. Auf dem lateinamerikanischen Poesiefestival Ende 2006 waren mehrere junge Dichter zu Besuch in Deutschland. Wir haben die Gelegenheit ergriffen und mit dreien von ihnen über ihre Arbeit gesprochen.
Qué confusión, desde que llegaste tú, en mi corazón, solo hay una inquietud y yo sé.
Poesie hat in Lateinamerika einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Die Entstehung von Literatur muss dort nicht unbedingt mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden sein. Der gebürtige Argentinier Fabian Casas kam eher durch Zufall zum Schreiben.
El primer libro que escribí en realidad fue un relato que se llamaba Pomelo.
Das erste Buch, das ich schrieb, war eine Geschichte, die Pomelo heißt. Ich habe sie mit 11 Jahren geschrieben, weil mein Grundschullehrer mich das Jahr wiederholen lassen wollte. Er fragte mich, ob es etwas gibt, was ich gerne mache, und ich sagte, dass ich gerne schreibe. Aber da er mir nicht traute, sagte er, dass ich ihm etwas Geschriebenes von mir geben sollte. An diesen Nachmittag erinnere ich mich noch ganz genau. Ich setzte mich an den Schreibtisch meiner Eltern und schrieb diese Geschichte, weil ich nicht wiederholen wollte. Da schrieb ich Pomelo, eine Geschichte über zwei befreundete Kinder, und gab sie meinem Lehrer. Der mochte die Geschichte sehr und schrieb sie mir auf Maschine. Und diese Geschichte heißt 40 Jahre später Polenta. Es ist fast die gleiche Geschichte wie Pomelo, nur nicht mit der Mentalität eines Elfjährigen.
Aus diesem Zufall hat sich eine wortstarke Dichtung entwickelt, die Casas auf der Latinale in Berlin präsentiert hat.
¿Cuándo van a terminar este maldito edificio que vino a perturbar el centro de nuestro descontento?
Wann wird es fertig sein, dieses verfluchte Gebäude, das mitten ins Herz unserer Unzufriedenheit getroffen hat? In einem riesigen Schuppen ließen wir es stehen, reparaturbedürftig, wie es war. Und der Mann im Overall sagte uns, das läge am Verschleiß. Der Mann im Overall weiß immer all.
Casas benutzt Sprache nicht nur um der Ästhetik willen, sondern sieht hinter aller Poesie auch einen politischen Anspruch.
Ich glaube, jedes Gedicht ist politisch. Gedichte schreiben an sich ist politisch. Manchmal kann auch der Gegenstand des Gedichts an sich schon politisch sein. Ich habe zum Beispiel Gedichte geschrieben, in denen der Gegenstand eine Frau ist oder ein Satz oder der Tod. Und in diesem Fall sind es alles politische Themen, die meine Generation und die vorherige gebrandmarkt haben. Aber ich glaube, dass selbst ein Gedicht, das von einem Stein handelt, etwas Politisches ist.
Einen anderen Ansatz als der Argentinier Casas hat der in Berlin lebende Brasilianer Ricardo Domenech.
Es gibt keine Text hinter meine Texte.
Eine gemeinsame Schwierigkeit junger Künstler ist das Herstellen von medialer Aufmerksamkeit.
Viele junge Dichter haben Blogs und haben kollektive Blogs und sind so tätig und fangen so an.
Domenech hat dazu eine eigene Auffassung.
Aber ich habe einfach keinen Bock.
Gladys González hat dagegen schon Bock auf Blog. Die 24-jährige chilenische Dichterin ist mit ihren Texten gleich mehrfach im Netz präsent. Sie sieht vor allem die weiblichen Vertreterinnen lateinamerikanischer Dichtung als wegweisend für die Poesie des 21. Jahrhunderts.
Ehrlich gesagt, wird das Interessanteste von Frauen geschrieben. Es scheint, dass die Männer einfach in der Tradition von Neruda weitermachen. Das Thema Frau wird auch immer gleich umgesetzt. Die Hure oder in der Bar, da hat sich nichts getan. Die Poesie von Frauen greift andere Themen auf, intimere vielleicht, und hat sich so irgendwie interessanter entwickelt.
Interessante. Gladys befasst sich vor allem mit ihrer unmittelbaren Umgebung.
Mich interessiert die Barrio-Thematik, kleine Geschichten, die im eigenen Umfeld geschehen, die alltäglichen Dinge.
Von junger lateinamerikanischer Lyrik wird man zweifellos noch hören. Die Latinale 2007 ist schon in Vorbereitung. Uns hat es Spaß gemacht, mit den Dichtern zu sprechen, auch wenn die interkulturelle Verständigung nicht immer einfach ist.
Se me olvidó la pregunta.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.